Alex, ich habe es letztens noch gesagt, wir stehen kurz, so kurz vor unserer 200. Episode und irgendwie haben uns jetzt direkt mehrere Sommerlöcher hintereinander getroffen. Was meinst, wie sollen wir die 200. Folge, wie sollen wir da hinarbeiten oder wie müssen wir die dann umsetzen? Jetzt habe ich so ein bisschen Pressure gerade.
Also ich würde sagen, wie wir darauf hinarbeiten ist, mit nochmal ein bisschen Sommerferien zwischendrin ist nach der 199.
Oh Gott, also der Druck wächst, glaube ich. Müssen wir dann, wie wir es zu jeder Jubiläumsfolge machen, einfach dann noch mehr Bier trinken in der Sendung? Vielleicht können wir es irgendwie so ausgleichen sonst.
Also ich weiß nicht, wie du dich legitimierst, aber ich halte mich eh immer an dem Glas Whisky fest, die ganze Episode, um ehrlich zu sein.
Ja, ich erinnere mich, letztes Jahr, da war irgend so ein Spritzgetränk am
Das
Start.
ist richtig, weil ich nicht die teure Whiskyflasche mit an den Rhein tragen wollte.
Ah, stimmt, das war so eine Autofolge. Für alle, die jetzt gerade
Das ist
super
korrekt.
angefixt sind, hört da mal rein auf jeden Fall. Naja, wir probieren es mal weniger schleifen zu lassen. Ich habe heute starke Frauenpower, Duo, Frauen-Duo-Power im Gepäck, Alex, bei den Reviews. Vielleicht kriegen die das irgendwie besser hin. Also sei gespannt. Ansonsten, wenn ich hier so in unsere Notizen gucke, von Western, Superhelden, Zeitreise über Formel 1 bis hin zu Aubrey Plaza, alles dabei. Klingt nach einer guten Mische, oder?
Klingt boxsolide mindestens.
Also wir würden uns schon mal 7 Sterne geben oder 7 Punkte. Und damit begrüße ich alle Zuhörenden und sage, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und wenn das jetzt nicht eindeutig genug war im Intro, das Gespräch über die Episode 200 impliziert, dass wir heute bei der 199. angekommen sind. Das ist schon spannend. Also ich gebe dir recht, auch bei mir auch, ne? Nicht mal jetzt in dieser Episode, aber da ist so eine gewisse, da ist schon Druck, wie du gesagt hast. Oder wie siehst du das, lieber Ronny?
Danke für diese charmante Anmoderation, Alex. Ich würde fast schon von einem gewissen Maß an Ehrfurcht auch reden.
Ja, also mindestens mal Respekt,
Ja,
aber
auch
wir wollen uns
das.
ja jetzt hier nicht an den an den Worten aufhängen, was es jetzt genau ist. Aber ja, ich bin da auch bei dir. 200 ist einfach eine echt einfach große Zahl, ne? Und wenn du mal auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App deiner Wahl anfängst zu scrollen, da scrollst du eine Weile an 200 Episoden, ich sag's dir.
Ja, das ist mir letztens auch schon mal aufgefallen, wo ich mal wieder unseren Feed ein bisschen durchsucht habe. Da bist du echt schon, ja, wie du sagst, mittlerweile echt lang am Scrollen, um eine Episode zu finden.
Ich habe in einem Gespräch, ich weiß gar nicht, ob das ein Kollege war oder wann, ich glaube schon, der hat gemeint, wo soll ich reinhören? So, um eine gute, also einfach so ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, ob ich das geil finde, was ihr macht.
Ja.
Und ich meine, ich komme immer mit, hör einfach mal in die letzte Episode rein, weil ich halt auch von vielen gesagt bekomme, ist mir zu nerdy, steig irgendwann aus. Und ich habe dann gemeint, und wenn du dir halt richtig die harte Druckbetankung geben möchtest, und dann musste ich halt wirklich gucken, ne, das war halt ganz am Anfang, glaube Episode 6 oder so,
Oi.
2,5 Stunden, ist Die Hard ein Weihnachtsfilm? Ja, nein, vielleicht. Wir klären auf. Die große Enthüllungsreportage von
Muss man
Insert.
fast sagen, ja, also inklusive historisch-religiösem irgendwie, ja, durchpflügen und Fakten aufbereiten und die, glaube ich, die beste Folge, die wir damals noch auf YouTube mit draufgepackt haben.
Ganz genau, ja. Bin ich auch immer noch nach wie vor, wie du gerade feststellen durftest, stolz drauf. Also ich referenziere da auch auf diese journalistische Glanzleistung, die wir da gemacht haben. Das Einzige, was hätte noch ein i-Tüpfelchen sein können, wäre tatsächlich, weiß ich, Interviews, Zeitzeugen.
Ja, das wäre nicht schlecht gewesen.
Genau.
Ich finde Episode 6 ein bisschen fies. Ich würde sagen, so ab Episode 100, da kann man auf jeden Fall nichts mehr falsch machen. Und ich meine, 100 Stunden kriegt jeder mal schnell irgendwie weggehört, oder?
Homeoffice, sag ich nur.
Ja,
Homeoffice.
dafür ist es doch da.
Weißt du, manche hören Lo-Fi-Girl,
Ja.
andere hören Insert.
Genau. Boah, das muss ich mir vorstellen, 100 Stunden. Naja. Also, wir sind ja offen für alles, ne? Hört uns im Freibad
Aber du hast schon recht,
am
ne? Also
See,
200
Homeoffice.
Episoden, die ersten gingen ja sogar über die sich, sag mal, irgendwann aus Sicherheitsgründen eingezogene Stundenlimit.
Ja.
Das heißt, du hast ja über 200 Stunden Content. Das heißt, ne, wenn du es jetzt einfach jetzt anmachst, ja, dann sprechen wir uns so in 8, 9 Tagen wieder und es läuft halt immer noch.
Ja, das ist
Schon
doch mal
crazy.
was. Du Alex, bevor wir uns jetzt in Rage reden und jetzt quasi schon die Jubiläums-
Alles gut.
Lobeshymnen vorwegnehmen für das nächste Mal, wann auch immer das kommt, lass uns doch vielleicht mal in die Sendung starten.
Wir machen hier ganz stringent Episode 199 hin oder her. Wir machen hier ganz stringent Dienst nach Vorschrift und das heißt, jetzt kommen als allererstes mal die Rotzug-Reviews und auch da ist alles, wie es sich gehört. Ronny hat zwei mitgebracht, Alex eine.
Der Löffel ist back, auf jeden
da
Fall.
Da fühlt oder man sich Sandwich. Doch direkt genau. Auch wieder heimisch. Nicht nur als Teil des Moderatoren-Duos, sondern wahrscheinlich auch als langjähriger Zuhörer.
Ja, das finde ich gut. Und ich würde es gar nicht Dienst nach Vorschrift nennen, das impliziert immer so ein bisschen was von Faulheit, sondern wir haben hier einfach ein fest etabliertes, über Jahre gereiftes Konzept. Und
das hat System.
Das hat System, genau. Ja. Wir können es ja auch am Erfolg messen.
Never change a running system.
Richtig. Danke, Alex. Und ich habe es gerade schon in der Anmoderation angerissen. Ich bringe heute, ich muss es fast noch ein bisschen genauer spezifizieren, ich habe heute dabei Retro-Frauen-Duo-Power. Und das nochmal im Doppelpack, Alex.
Ja, das musst du mir mal erklären, wie du das hingekriegt hast.
Ja, das erkläre ich dir gerne. Und zwar habe ich was nachgeholt und zwar quasi das Einzelregie-Debüt von Ethan Coen und der hat am 7. März uns Drive Away Dolls in die Kinos gebracht, mittlerweile auch auf den VOD-Plattformen und den habe ich endlich mal nachgeholt, Alex.
Sehr schön, dann erzähl mal was. Da habe ich keinen Einblick drüber.
Ah, da hast du quasi noch eine Wissenslücke und zwar geht es da um zwei Freundinnen, nämlich Jamie und Marion und die wollen sich auf einen entspannten Roadtrip begeben, geraten aber schnell in unseriöse Machenschaften, deren Kreise sich in ungeahnte Sphären ziehen.
Ui, ui, ui.
Ja, ja, du, da passiert einiges. Wir hatten letztens vor allem in unseren Highlights beziehungsweise in unserem Best-of, also beste Filme 2023, da hat ich unter anderem The Holdovers mit drin, wo ich dachte, ein Film, also das ist wie aus den 70er Jahren rausgegriffen. Also wirklich,
da
war man ja fast verwirrt, wie man das geschafft hat. Mhm. Drive Away Dolls hat von Anfang bis Ende so ein richtig hartes 90er Jahre Feeling. Spielt auch im Jahre 1999. Und ich komme, glaube ich, heute nicht um diese Anglizismen drumrum. Ich versuche es mal zu beschreiben mit, es ist so retro, gut, kein Anglizismus, aber pulpy, raunchy. Goofy, so kann man es vielleicht am ehesten beschreiben. Zu Beginn fängt der Film an mit so einem Gangsterplot, den haben wir auch schon im Trailer, kriegen wir den so angerissen. Da ist auch sehr explizite Gewaltdarstellung drin, da war ich so ein bisschen, okay, wie immer die Frage, so, was ist das jetzt wieder für eine Tonalität, ein bisschen Coen-esque vielleicht auch. Und dann rutschen die beiden Frauen ungewollt, wie gesagt, in so ein unseriöses Tauschgeschäft und werden dadurch zur Zielscheibe von so einem Gangster-Mob, bla. Zu Beginn weiß man, okay, gerade mit Pedro Pascal als Gastschauspieler muss man ja sagen, leicht trashige Note. Hinzu kommt, das kriegt man relativ schnell mit, deutliches Overacting durch die Bank weg.
Also gewollt.
Gewollt, genau. Muss man aber auch so ein Stück weit akzeptieren. Ein bisschen zu heftig fand ich dann den Akzent, den Margaret Qualley als Hauptdarstellerin quasi hier runter. Rödel, da dachte ich so, heieieiei, also das ist schon sehr dick und swaggy.
Also ein ganz, ganz schlimmer britischer Dialekt oder was?
Nee, sie spricht da, ich glaube, sie spielt da eine Texanerin oder fast schon sowas Südstaatenmäßiges, das ist schon heieiei. Und es hört auch nicht auf, der Humor ist sehr oldschoolig, man hat alberne Blenden zwischen den Szenen und zu Beginn dachte ich, so, ja, also 90er-Jahre-Feeling richtig hart, aber wie viel von dieser 90er-Jahre-Palpi-Krimi-Komödien-Art kann ich überhaupt vertragen und wer hat danach gefragt, eigentlich sowas im Jahre 2023, 2024 nochmal nachzuschieben? War mir nicht richtig sicher. Auch durch die Nebenrollen, wie gesagt, Pedro Pascal, Matt Damon taucht auch auf. Ich habe mich trotz dessen lange Zeit schwer getan. Er entwickelt sich aber auch so ein bisschen. Man kommt so ein bisschen rein und es gibt tatsächlich auch irgendwann mal Szenen, wo ich wirklich lachen musste. Es gibt vor allem zum Schluss, wirklich, wirklich, ganz zum Schluss gibt es nochmal so eine Szene mit so einer Tageszeitung, da musste ich wirklich laut lachen, die hat mich nochmal zum Schluss wenigstens nochmal richtig abgeholt, aber das war dann auch nach 75 Minuten, weil da fangen dann an, die Endcredits zu laufen und da dachte ich so, ha, für diesen riesigen Lacher,
75 Minuten?
Ja, das ist ein richtig großes Ding.
Oh, okay.
Aber da dachte ich, fast ein bisschen zu spät jetzt, dass ich mal so laut lachen musste, aber ist eine schöne Szene, dafür lohnt sich schon.
Und damit die 75 Minuten?
Ja, ich musste schon dolle lachen. Muss jeder für sich abwägen. Im Endeffekt, und da komme ich schon zum Fazit, ich mache es heute wirklich, glaube ich, relativ schnell. Es ist ein Film, der schnell klar macht, was er sein möchte. Doch so richtig vermochte er es nicht, bei mir zu zünden, weil die Mischung ist schon echt albern, was auch die Auflösung dann zum Schluss angeht. Des ganzen Plots, nenne ich es mal. Das Overacting verleiht dem Ganzen so eine merkwürdige Note und dadurch wird sich nur ein sehr kleiner Personenkreis, glaube ich, von diesem Film angesprochen fühlen. Und diese Behauptung kann man auch ein bisschen an den Scores und Reviews ablesen. Bei IMDb steht das Ding bei 5,5 von 10 Punkten. Es ist schon, da ist schon dünnes Eis. Rotten Tomatoes, da haben sich noch 63% der Kritiker für oder gegen den Rotten-Status entschieden.
Ich wusste gerade so noch fresh, ne?
Ja, aber dreh die Zahl einmal um, dann bist du bei 36% Zuschauerscore und das ist schon echt nicht gut. Nicht gut. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich musste ein bisschen mit mir selbst hadern und hab dann aber trotzdem. Und das, also ich würde mich bei 3 von 5 Sternen finden. Das klingt jetzt wesentlich.
Klingt eigentlich ganz okay.
Das klingt ganz okay, weil ich mich dann irgendwie doch irgendwie so, ich weiß es nicht, ich habe mich in so eine gute Laune reingeraged bei dem Film. Rage ist eigentlich das falsche Wort. Am Anfang dachte ich so, oi, das schaffe ich selbst 70 Minuten nicht, aber gerade mit dem Lacher zum Schluss. Wenn man weiß, woher der Film kommt und das Coen, die Coen-Enzyklopädie so ein bisschen kennt, dann fühlt man sich vielleicht doch an der einen oder Stelle ganz gut abgehoben und deswegen war ich dann eigentlich doch ganz pleased. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine super eigene Sache und das muss man ein Stück weit mögen und einsortieren können. Von daher nur wirklich eine eingeschränkte Empfehlung von Drive Away Dolls von Ethan Coen.
Ja, vielen Dank. Ich meine, die Laufzeit ist vielleicht doch so ein gewisser Qualifikator für mich auch.
Dass er sich vielleicht mal reinschiebt.
Ja. Ich meine, ich mag ja eigentlich die Coen Brothers Filme, konnte ich eigentlich immer so halbwegs was mit anfangen, mindestens. Von daher, ja, warum nicht?
Ich bin jetzt auch stark hier monologisierend durchgerusht, also falls du noch andere Fragen hast, dann gerne jetzt noch, Alex.
Naja, ich würde jetzt einfach direkt mal übergehen, wenn das okay ist.
Auch okay, peitsch du mal durch. Nein, lass dir die Zeit aller Welt.
Ich starte mal nicht mit dem Titel, ich starte einfach mit dem Plot. Und dann.
Oh, darf ich raten dann, oder was?
Nee, es ist, glaube ich, relativ. Ich kann den Namen des Protagonisten gerne bleepen, wenn du möchtest.
Okay.
Nee, mach ich nicht. Egal, komm. Nachdem das Leben seiner Tochter bedroht wurde, kehrt Axel Foley nach Beverly Hills zurück und arbeitet mit seinen Kumpels John Taggart und Billy Rosewood zusammen, um eine Verschwörung aufzudecken. Denn wir sprechen über Beverly Hills Cop Axel F, a.k.a. Beverly Hills Cop 4000.
Nice.
Der exklusiv auf Netflix erschienen ist, vor gar nicht als so langer Zeit. Hast du gesehen oder hast du nicht gesehen?
Wollte ich gerade sagen, quasi Remote High Five über unsere Verbindung habe ich auch schon gesehen. Was heißt auch schon? Lief ja, hast du das Release-Datum gerade genannt oder schon auf dem
3. Juli.
Ja, 3. Juli. Ist ja jetzt mittlerweile auch schon über einen Monat her. Habe ich schon von der Watchlist gestrichen.
Sehr schön. Da freue ich mich doch ganz besonders drüber. Der Vollständigkeit aber sei erwähnt, ich habe, um angemessen Vorbereitung zu treiben, tatsächlich auch nochmal Teil 1 geschaut.
Oh, das ist gut. Das habe ich nicht gemacht.
Und musste tatsächlich nochmal dahergehen und mein Review-Score eigentlich abändern vom ersten Teil. Denn jetzt auch nachdem, ich glaube, ich habe ihn das 3. oder 4. Mal gesehen, die Teil 1, ich finde den richtig, richtig, richtig tolle gut. Das ist wirklich ein klasse Film. Ganz besonders die Cinematografie ist mir diesmal nochmal ins Auge gefallen. Mhm. Die war fast schon Spielberg-esk, wie wir da von einer Kamerafahrt, die im Prinzip durch 3 Shots eigentlich geht. Große, großartige Sachen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Kicker, wenn du den ersten Teil gesehen hast, dann bietet dieser 4. Teil hier so viel Hommage und Payoff. Mhm. Da brauchst du nicht mal die 2 und die 3 sehen. Die 3 ziehen sie ja tatsächlich sogar durch den Kakao im Film.
Ja.
Es reicht, wenn du dir vielleicht die 1 nochmal anschaust und dann direkt in die 4 gehst, dann hast du, glaube ich, relativ viel und kannst, glaube ich, vielleicht nochmal wertschätzen, dass man sich tatsächlich auch nochmal mit dem Originalmaterial beschäftigt hat einfach.
Ich habe, wie gesagt, den Film nicht nochmal gesehen, hab's aber gespürt und konnte mich an vielen Stellen dran erinnern, wo ich dachte, okay, das ist vom ersten Teil so ein bisschen nochmal aufgegriffen. Das ist die Hommage, gerade an die Autoszene auch, wo sie wieder versuchen, wieder ihn verdeckt zu beobachten und sowas im Krankenhaus.
Ja, ganz genau.
Verstehe.
Unterstützung, also Eddie Murphy ist natürlich zurück als Axel Foley und natürlich Judd Reinhold, John Ashton als Taggart und Rosewood wieder. Spannend ist hier, wir bekommen Joseph Gordon-Levitt zur Seite gestellt als neue Unterstützung. Das fand ich ziemlich cool, weil ich mag ihn, ich sehe ihn gerne und er ist ein bisschen unterrepräsentiert in den letzten Jahren. Und wir haben Kevin Bacon, das kann ich jetzt schon sagen, weil das war im Trailer eindeutig schon, ich sag mal, ein bisschen soft gespoilert als großen Bösewicht. Und ja, was soll ich sagen? Also ich meine, zur Handlung, das ist tatsächlich, ich sag mal, im positivsten Sinne noch formuliert, ein 90er-Jahre-Plot, ein 90er-Jahre-Action-Film-Plot. Also ja. Er kommt extrem flach. Du weißt relativ schnell, what's what? Also wer ist gut, wer ist böse? Die Fronten sind klar. Mhm. Da wird auch nicht wirklich, da gibt's kein großes Mysterium. Mhm. Am Ende ist der ganze Film eigentlich, weiß ich nicht, so ein Abklatschen, nachdem du das Spiel schon gewonnen hast. So, wir machen so die besten Szenen nochmal irgendwie. Wir geben euch nochmal so ein, was die Filme damals groß gemacht hat, das geben wir euch nochmal so Szene für Szene ein Stück weit. Und davon lebt er aus meiner Sicht. Und ich hatte da tatsächlich relativ wenig Problem mit.
Ja.
Also ich fühlte mich, also der Plot hat mich angemessen durch die ganzen Klamauk- und Actionsequenzen durchtransportiert, die ich nochmal aber auch extra erwähnen möchte, weil die waren, wie ich gehofft hatte, hatten die zum Großteil wirklich ein handgemachtes Feeling. Ja. Da war nicht keine große Stirb langsam 4 CGI Düsenjäger-Sequenzen drin. Da sind aufwendige Action-Montagen, ja. Aber die wirken tatsächlich handgemacht. Und ich musste an dich denken und vielleicht kannst du das ein Stück weit wertschätzen, auch wenn sie vielleicht nicht selber gefahren sind, aber irgendjemand hat die da in einem echten Auto durch Hollywood gezogen, als sie die Dialoge im Auto gedreht haben.
Jetzt muss ich kurz überlegen, was du meinst. Ach so, da dass sie jetzt nicht vor der Greenscreen waren mit dem Fahrzeug standen im Studio.
Genau, sondern ich glaube, die waren tatsächlich, ne? Also das
wichtig.
Das fand ich ganz nett.
Das Ding ist, wenn ich mich darüber nicht beschwere, dann ist es echt und dann nehme ich es eigentlich als gegebenen Standard hin. Aber ja, jetzt
offensichtlich ist es ja aber kein Standard, weil gefühlt ja, hast du dich schon relativ häufig darüber beschwert.
Ja, genau, aber so ist untergegangen. Nein, aber so wie du es sagst, stimmt, hast recht, dann sage ich nochmal, cool, also, danke dafür.
Ja, weil das Ding ist, ich glaube, das macht es halt nicht günstiger, lass mich mal so formulieren. Ne?
Nee, zumindest auch ein Stück weit unberechenbarer, beziehungsweise schwerer kalkulierbarer wegen Verkehr, genau. Wetter, Schub.
Genau. So, und von daher muss ich sagen, ich hatte in Summe also wirklich viel Spaß beim Gucken. Mhm. Natürlich war das so ein Stück weit ein Revival, ein Best-of. Nicht nur, weil du liebgewonnene Figuren findest, aber auch ne, durch den Soundtrack, den sie wirklich elegant da so untergemischt haben, ohne es dir jetzt so direkt in die Fresse zu klatschen, das Thema, finde ich, hat sie so mal ganz nett eingebaut. Und ich muss sagen, auch wenn der Plot relativ straightforward ist, dass sie wirklich auch für alle Figuren, du hast sie halt lange nicht gesehen und du bekommst, auch wenn der Plot vielleicht selber ein bisschen zu kurz kommt, bekommen die Figuren so ein bisschen, ich sag mal, Hintergrund unterfüttert. Mhm. Ne? Axel bleibt immer so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt über alle Filme. Das fand ich ganz gut, dass sie da jetzt hier uns wirklich so ein bisschen Background geben, aber du weißt auch, wo die anderen abgeblieben sind und was die gemacht haben. Mhm. Und dass sie sich die Zeit nehmen, fand ich irgendwie ganz charmant und es wirkt auch nicht aufgezwungen. Dass sie sich über die heutige Zeit und was da in Hollywood abgeht, natürlich lustig machen. Das haben sie schon im ersten Teil getan. Das hat sich hier nichts geändert und ist vielleicht nicht alles ganz 100% politisch korrekt. Ich konnte aber trotzdem mindestens mal drüber schmunzeln. Und ansonsten hätte ich gerne, weiß ich nicht, was auch immer, für Gesichtscremes oder Drogen Eddie Murphy nimmt. Aber wenn du dir anguckst, wie die ganzen weißen Säcke gealtert sind und wie er gealtert ist, sehr, sehr beeindruckend. Von daher, ich habe 7 von 10 gegeben, also das Bock solide. Denn, kann ich auch begründen, rein nüchtern betrachtet, vermutlich eher ein 3 von 5 Film, wenn du es als Filmfilm betrachtest, vielleicht mit einem Hang zur 3,5. Reine Nostalgie sagt 4 von 5.
Ja.
Realistisch dann aber halt eher 3 von 5 und das ist wirklich ein solides Rating, weil um ehrlich zu sein, unter uns, als ich hörte, Netflix hat es, ich sag mal, eingekauft und macht's, war ich ein bisschen skeptisch.
Ja, Dieter.
Aber unbegründet. Und ich schließe ab, bevor ich dir das Wort übergebe. IMDb sagt 6,5 von 10. Mhm. Da sind wir, das ist okay.
Ja.
Mhm. Und IMDb sagt 66% bei den Kritikern, also noch fresh. Und 77% Audience Score, also jetzt nicht super überschwänglich, aber okay. Ist halt auch nicht für jedermann, weil wir transportieren hier eine Figur aus den 80ern in die Neuzeit. Und jetzt erzähl du mal, wie du es empfunden hast, bitte. Das würde mich nämlich dann jetzt sehr interessieren.
Kann ich nochmal ganz kurz nachfragen? Da waren jetzt so viele Zahlen. 7 von 10, 3, 5, 4, 5 bis zu 2, 5 oder irgendwas dazwischen. Waren es jetzt eine 3,5 von 5 Sternen?
Yep.
Ah, okay.
7 von 10 könnte man
okay, das war, da war ich jetzt nämlich zum Schluss.
14 von 20 für andere.
14 von, warte, halt, stopp. Okay, 3,5 von 5. Da würde ich mich nämlich sonst auch gerne mit anschließen, ja. Das fand ich auch. Ich fand, wie vorhin schon gesagt, diese ganzen Hommage-Sachen, der Stil, dass es gut eingefangen wurde, fand ich geil. Ich fand die, ich fand es auch super charmant, dass sie in Detroit angefangen haben, nochmal auch so einen krassen Look in Feel Change machen, wo er dann wieder in Beverly Hills ist. Da nochmal die Montagenfahrt mit diesen ganzen komischen Hunden und Smartphones und wie die Leute da rumrennen und sich kleiden und bei der Autofahrt schminken und so ein Stuff. Das fand ich alles schön gemacht. Es gibt schöne Establishers. Es wird, wie du gesagt hast, jede Figur so ein bisschen unterfüttert. Es fühlt sich so ein bisschen nostalgisch an, wie alles aufgebaut ist, wie die Sets funktionieren. Ich musste aber sagen, ach, mir haben immer so ein paar Spitzen gefehlt. Ich glaube, das lag aber auch daran, ich habe nicht so ganz die Chemie noch zwischen allen nicht ganz so dolle irgendwie im Spiel rausgespürt. Liegt natürlich, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass alle wirklich einfach viel, 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 viel älter waren. Und da natürlich jetzt nicht mehr so irgendwie vielleicht frei und quickfidel da rumspringen und spielen konnten.
Kann ich muss sagen, dass gerade die älteren Semester hatten jetzt auch gar nicht so viele Sequenzen, wo sie wirklich miteinander gespielt haben.
Das hat mir nämlich auch gefehlt. Zum Schluss kam sowas durch, wo sie wieder ähnlich wie in Teil 2 oder was es war, da in der Villa irgendwie am Boden liegen und da will sie
rumschießen. Das ist auch im ersten.
Das ist gar schon im ersten,
okay. Die Schießerei im ersten, ja.
Das war funny, auch nochmal, genau, wieder diese Hommage. Fand ich schon gut, aber so ein bisschen hat mir da einfach noch so der Zündstoff gefehlt, dass ich wirklich sage so, ah, das war jetzt wieder so richtig nostalgisch und es hat mich so richtig schön auch erinnert. Aber die Action war handgemacht, fand ich super. Das mit dem Hubschrauber, da war es so ein bisschen, irgendwie fehlt mir da auch jetzt nochmal irgendwie irgendwas Größeres in der Szene, anstatt da die ganze Zeit am Boden rumzufliegen. Aber sie
haben sich, glaube ich, clever aus der Affäre gezogen, weil alles andere hätte, glaube ich, das Budget deutlich nochmal in die Höhe getrieben.
Ja, das habe ich auch vermutet. Von daher ist das eher Meckern auf hohem, höherem Niveau.
Ich meine, dass Kevin Bacon einen ganz, ganz guten Bösewicht abgibt, das wissen wir ja spätestens seit Hollow Man.
Hollow Man Classic, ja.
Nö, ich fühlte mich gut unterhalten.
Ja, sauber.
Also das Schlimmste befürchtet und das war ganz nice so.
Wir waren nicht vom Trailer schon gut begeistert. Setzt das im Film im Endergebnis auch nahtlos fort, kann man sagen, muss man sagen. Von daher auch 3,5. Gehe ich gerne mit, ja.
Cool, freue ich mich, dass du auch Spaß dran hattest.
Kann man so sagen.
So, und dann zurück zu Lück, wollte ich gerade sagen.
Zurück zu Lück, damit kriegst du ja keinen geangelt, glaube ich.
Nee, ich glaube nicht.
Ich bleibe aber gerne in den 80er Jahren, zumindest was das Setting betrifft. Und zwar fast eine relativ aktuelle Kinoproduktion noch.
Love Lies Bleeding.
Dankeschön, Alex, dass du es vorweggenommen hast.
Das war geraten.
Naja, es war Retro-Frauenduo-Power 80er Jahre. Genau, jetzt noch im Kino vielleicht für die ihn jetzt noch nachholen wollen möchten, gleich nach meiner Review. Ist ein Film von Rose Glass, die hat zum Beispiel St. Maud gemacht, 2019, das war ihr Debüt und hier spielen mit, habe ich vorhin ein bisschen verstolpert bei Traveler Dolls, hier bei Love Lies Bleeding spielen mit Kristen Stewart und die Katie O'Brien. Für mehr Infos gerne mal bei IMDb vorbeischauen. Katie O'Brien, auch in Twisters gerade zu sehen, also mit zwei Filmen im deutschen Kino aktuell, immerhin. Hier geht es aber nicht um Wirbelstürme, hier geht es darum, dass in einer verschlafenen Wüstenstadt sich die Schicksale beider Frauen, nämlich Lou und Jackie, treffen. Es scheint, als würde ihre Liebe zueinander alles überflügeln, doch beide hegen dunkle Geheimnisse, die sich gefährlich miteinander vermischen. So, der Trailer war ja so ein bisschen diffus, da konnte man nicht zu 100% rauslesen, um was es geht. Und ich fange jetzt mal hier im Gegensatz zu gerade eben wieder mit Bild und Ton an. Set-Design, 80er Jahre. Der Look ist aber sehr modern, sehr düster gefilmt, low-key, sehr realistisch ausgeleuchtet, durchgehend eigentlich aber auch ein Stück weit unterbelichtet, sehr moody, gritty, schmutzig, ein bisschen wie der letzte Batman, hätte ich fast gesagt, in einigen Vergleichsszenen. Kamera immer sehr nah an den Charakteren, Sounddesign dezent, aber sehr stark. Musikalisch, 80er Jahre Synthie-Style, ist irgendwie alles komplett, also was das Production Value angeht, eine richtig, richtig coole Mische, dezent, aber sehr, sehr stark und gut. Der Film an sich startet als Drama beziehungsweise so eine Art Verlierergeschichte, möchte ich fast meinen, weil beide Frauen nicht so wirklich Fuß gefasst im Leben. Die eine Billiglöhnerin, die andere ist irgendwie wohnungslos. Sie finden allerdings zueinander, fragt sich dann so, ha, alles schick, was passiert noch? Dann gibt's im Film aber so ein kriminelles Umfeld, in welches eben sie beide hineingeraten. Und zusätzlich, und das hat man schon im Trailer so ein bisschen gesehen, gibt's auch im Film immer wieder Andeutungen, dass da noch was Übersinnliches, was Übernatürliches irgendwie so mitschwillt. Und da fragt man sich die ganze Zeit beim Gucken so, was passiert noch und in welche Richtung geht's jetzt? Und dann im Verlauf entwickelt sich das eigentlich zu einem richtig schmutzigen Thriller. Und am ehesten konnte ich es noch vergleichen mit Blue Ruin oder Green Room, also diesen Jeremy Saulnier-Film. Bis dann allerdings auch mal kurz Body-Horror noch ins Spiel kommt und dann dachte ich, ja, das ist schon eine interessante Mische. Ist nur eine Szene, keine Angst, Alex, die hält man auch mal so durch. Und das sind alles gute Zutaten, doch das Drehbuch nimmt uns mal zum Schluss wieder den Bezugspunkt, wie wir es öfter mal schon hatten. Und zwar erst Jackie und dann Lou verlieren ihre noch akzeptable Unschuld, sage ich mal. Denn sie verlieren den Status der Protagonistinnen, weil sie einfach Sachen machen, wo du nicht mehr mit d'accord sein kannst aus deinem ethischen, gesellschaftlichen Grundverständnis. Und dann hast du ein bisschen das Problem wie mit Bones and All vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr mit Timothy Chalamet. Da war es ähnlich, wo ich schlecht mich verbinden konnte, weil einfach mir dann zum Schluss der Protagonist gefehlt hat. Und damit kann ich fast schon abschließen. Es ist eine coole erzählerische Basis, schönes Setup, auch diese eben übernatürliche Komponente hat großes Interesse geweckt, wird zum Schluss auch nochmal ausgespielt, aber nicht erklärt, Spoiler. Und es ist viel Potenzial da, sieht gut aus, schön gespielt, toller Soundtrack, sehr gritty und rau. Allerdings habe ich mich irgendwann mit den Charakteren auseinandergelebt und das kostet halt den Film wertvolle Punkte.
Ja, klar.
Dennoch sehenswert, auch wenn man klar sagen muss, ist Nische, muss man für in der Stimmung sein. Aber ich bin super gespannt, was Katie O'Brien zukünftig noch zeigen darf, weil die hat mir extrem gut gefallen in diesem Film, sehr gut gefallen in diesem Film. Internet ist so ein bisschen, ja, irgendwo in der Mitte angesiedelt, eine 6,7 von 10 bei IMDb. Das ist, da fehlt noch ein bisschen Luft zum Boxsolide. Der Kritikerscore bei Rotten Tomatoes 94%. Also das ist schon sehr hoch. 82% immerhin noch bei den normalen Otto-Normal-ZuschauerInnen. Und das ist okayisch. Also der Film tendiert bei Rotten Tomatoes eher zu 4 von 5 Sternen, bei IMDb eher 3 von 5 und ich finde mich irgendwo in der Mitte wieder und sage, ich gebe dem Film gerne 3,5 von 5 Sternen mit.
Ja, das ist ja dann das Prädikat Boxolide.
Ist Boxolide, aber ich kann mir gut vorstellen, je nachdem, wohin die Tendenz geht, geht man eher vielleicht ein bisschen runter und sagt, nee, hat mir nicht so gefallen. Oder man sagt, ah, Meisterwerk, wow.
Meisterwerk, weil Nische.
Meisterwerk, weil Nische. Habe ich ihn jetzt irgendwie in deiner Watchlist noch ein bisschen vorantreiben können, Alex?
Ja, durchaus. Vielleicht. Also ich war auch interessiert nach dem Trailer, weil der Trailer ist ja auch all over the place, wo du nicht mal genau weißt, was er jetzt sein soll. Ich habe aber tatsächlich Angst, weil ich auch sehr, 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 ich sag mal so, Protagonist getrieben bin, dass ich vielleicht in das gleiche Loch falle wie du dann am Ende. Aber mal gucken.
Ja, vielleicht passt es ja irgendwann noch. Vielleicht hast du gerade noch so ein bisschen 80er-Jahre-Schub durch Beverly Hills Cop. Sag gern Bescheid.
Ja, und ich glaube, damit machen wir jetzt einfach mal den Sack zu bei den Ruckzuck-Releases.
Ach, schon wieder.
Bei den, hast du es gemerkt? Geil, ne? Wir machen mal den Sack zu bei den Ruckzuck-Reviews und gehen über zu den Releases.
Nice.
Ja, ich weiß, du hast jetzt gerade schon ganz viel geredet, aber du hast ja gerade schon einmal von deinem Wässerchen gesippt.
Deswegen bin ich noch so ruhig, ich bereite mich gerade mental vor.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja nur jetzt halt ein paar Wochen ausgesetzt, das Sommerloch. Das gab's aber nur bei Insert, nicht im Kino.
Die Welt dreht sich weiter, kann man nichts gegen machen. Deswegen lass uns doch ganz kurz gucken für unser Privatarchiv, was kam in den letzten Wochen noch raus. Im Kino zum Beispiel, vierter Teil, Ich einfach unverbesserlich, Twisters, gerade eben schon erwähnt, Katie O'Brien hier mit 2 Filmen aktuell im Kino zu sehen, To the Moon, Scarlett Johansson und Channing Tatum, eigentlich Apple TV Plus, kommt wahrscheinlich auch irgendwann auf die Plattform, jetzt noch im Kino. Auf Netflix kam Exploding Kittens, die Serie raus, falls das jemanden interessiert, Personen, die das Spielgame gespielt haben.
Nur mal nebenbei, ne, weil hier diese Despicable Me und Minion-Filme, das sind ja immer so, ich sag mal, Pseudo-Milliarden-Film-Garanten und niemand hat jetzt groß über Despicable Me 4
gesprochen.
Läuft
nicht gut gerade, ne?
700 Millionen weltweit.
Ach, verdammt.
Sagen doch, aber es redet trotzdem keiner drüber.
Es ist der Standard, es ist das schwarze Schaf, keine Milliarde geknackt nach
einem Monat. Aber ich meine, die Dinger kosten bestimmt weniger und ich glaube, die kommen vor Lachen nicht in Schlaf, die produzieren die einfach weiter, wenn die da immer noch irgendwie, das ist ja nochmal 200 Millionen oder mehr als hier diese ganzen Kaiju-Filme. Ist egal, weiter, mach weiter.
Okay, ich mach einfach weiter. Also Exploding Kittens seit dem 12.7. Am 18.7. kam Deadpool and Wolverine in die Kinos. Am gleichen Tag startete auch Love Lies Bleeding, habe ich gerade von erzählt. Apple TV Plus hat noch 2 Serien an den Start gebracht. Lady in the Lake und Time Bandits, unter anderem mit Taika Waititi. Seit dem 19.7., 25.7. gab es noch ein bisschen Netflix-Nachschub wieder. Und zwar ist da die 2. Staffel von Cleo gestartet. Da habe ich mal hier die 1. Staffel gereviewt, war eigentlich ganz angetan. War ein witziger Mix. Bin jetzt auch mal auf die 2. Staffel gespannt.
Gibst du dir also?
Ich würde es mal mit einplanen, Alex. Ich fand es ja zum Schluss, wurde es ein bisschen wackelig, vor allem die letzte Folge. Weißt du? Aber ich würde gerne mal weitergucken, weil wie gesagt, es war ein sehr abgefahrener Misch. Mehr Staffeln auf der Uhr hat Futurama. Da kommt jetzt die 12. Staffel auf Disney Plus raus. Ist das noch ein Ding?
Für mich aktuell nicht, um ehrlich zu sein. Ich hatte damit einfach irgendwie abgeschlossen.
Oder ist schon weird irgendwie.
Ich muss aber gestehen, ich habe auch mit den Simpsons abgeschlossen und die haben nie aufgehört zu senden. Also.
Ja, die haben das Zeichen irgendwie nicht gekriegt. Ja, aber seit 29.07. läuft die Staffel 12 Futurama auf Disney Plus. Also du hättest die Möglichkeit, Alex, jederzeit.
Mhm.
Dann seit dem 1.8. Trap, No Way Out. Der neueste Film von M. Night Shyamalan. Ist das was? Knock at the Cabin hatte ich ja mal mitgebracht.
Ja, nein, den hatte ich auch gesehen.
Hast du dann auch gesehen?
Ja. Ich sehe den Josh, den Hartnett Josh ganz gerne.
Den Josh Hartnett, ja.
Mein Problem ist, dass der Trailer halt einfach schon viel zu viel vorweggenommen hat.
Mhm.
Und ich gespannt bin, ob der Film dann trotzdem funktionieren könnte. Aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwann raus, wenn ich ihn gesehen habe.
Soll nicht so ein großes Twist-Gewitter sein, also bin gespannt.
Mhm. Mhm.
Ja. Wenn du nicht in der Mood bist, guck dir vielleicht noch mal Godzilla Minus One an. Der läuft jetzt auch schwarz-weiß auf Netflix. Wow, was für ein Feature. Ein Film in schwarz-weiß.
Ich sag mal so, der Justice League Hype gibt ihnen recht.
Ja, und Mad Max Fury Road. Hier Chrome
auch
and
das
Black oder wie
Blood and Chrome Edition, ne? Oder
ja,
wie?
Blood and Chrome ist, glaube ich. Naja, reden wir von Special Editions, reden wir auch von Zack Snyder. Seit dem 2.8. laufen beide Rebel Moon Teile in der Director's Cut.
Ich habe tatsächlich den Trailer nochmal geschaut. Der quasi nur aus, weiß ich nicht, Sex und Gewalt besteht. Also es ist einfach nur eine riesige Montage aus Sachen, die du wahrscheinlich nicht gesehen hast, als du dir die 6 Stunden vorher ans Bein gebunden hast, um dann eine Tafel zu bekommen von Netflix, wo drin steht, sowas so sinngemäß wie die wahre Vision von Zack Snyder, wo ich mir denke, ja, aber was sollte dann der ganze Furz vorneweg? Also was soll das dann? Das ist egal, komm, mach weiter.
Ah,
das ist,
ja, ich guck mal weiter. Bin beim ersten Teil schon weggepennt, glaub den zweiten und die Director's Cuts. Nee, sorry, da bin ich glaube ich nicht dabei. Wir bleiben trotzdem bei Netflix. Ab dem 8.8. läuft der Umbrella Academy Staffel 4. Da bist du doch bestimmt dabei.
Ja, wobei, ne, ich fand die ersten beiden Staffeln richtig gut. Die dritte, hatte ich krasse Probleme mit. Aber die vierte Staffel ist die letzte Staffel. Wir wissen, dass es die letzte ist.
Mhm.
Und reite das jetzt noch bis zum bitteren Ende und hoffe, dass es vielleicht nochmal bergauf geht. Denn ich sag nur, Nick Offerman, Baby.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Yep.
Ah, jetzt fixst du mich wieder ein bisschen an. Naja. Ich gehe einfach mal zum nächsten und sag Nicolas Cage, auch ein Schwergewicht. Und zwar kommt er mit Longlegs in die Kinos, wo Alex meinte, oh, da hat er sich ein bisschen eingemacht bei dem Trailer.
Da habe ich ein bisschen Bammel vor, ja.
Ich habe tatsächlich jetzt auch Leute gehört, die meinen, oh, da kommt Nicolas Cage für einen Longlegs-Horrorfilm, den würde ich mir gerne angucken. Ich so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also,
krass, okay. Also ein bisschen in den Mainstream übergeschwappt.
Ja, irgendwie hat das Leute gecatcht, das Ding. Weiß nicht. Nicolas Cage ist immer noch ein Name, ich sag's dir.
Interessant.
Naja, am gleichen Tag Dead Don't Hurt, ein Film von Viggo Mortensen, unter anderem mit Vicky Creeps.
Und Viggo Mortensen.
Von Viggo Mortensen, natürlich. Ja, guckt mal rein, ob das was für euch ist. A Touch, ein Film von Balthasar Kurmakur, wird jetzt international schon so ein bisschen, naja, ich möchte sagen, gefeiert, kriegt sehr gute Bewertungen. Auch den vielleicht mal auf dem Schirm behalten, kann ich jetzt aber noch nicht da viel zu sagen, ganz ehrlich. Deswegen gehe ich einfach weiter, Alex, und serviere dir hier nochmal The Bear. King of the Kitchen ist der Untertitel Staffel 3,
oh Gott,
Disney Plus. Hab's doch mitgebracht, was soll ich sagen.
Staffel 3 ist bei uns hier in der Short-List als nächste Serie, die nächste Staffel von irgendwas, das wir einschieben, weil wir haben ja die ersten beiden Staffeln gesehen und das ist alles ganz hervorragend.
Ja, der Alex hat sich da auch gefreut. Am gleichen Tag startet Bad Monkey, eine neue Serie mit Vince Vaughn, auch so ein bisschen Krimi, Thriller, Romanverfilmung.
Boah, da habe ich den Trailer nicht verstanden.
Der Trailer, erste Hälfte dachte ich so, don't get it. Zum Schluss wurde es ein bisschen mehr Krimi-esque.
Ja, kommt
da nicht mehr weg. Da dachte ich so, könnte was werden. Aber
ich mag halt den Vince, wenn er anfängt zu reden. Kannst du
nicht
ändern.
Ja, Vince Vaughn ist schon nicht schlecht, ja. Was auch nicht schlecht ist, da meinte Alex, es ist gar ein ganz okayer Film, ist Alien. Da kommt jetzt keine Ahnung, wenn man alle Filme reinzählt, wie viel Detail, Alien Romulus. Und auch da, Alex, gab es Leute, die meinten, den würde ich mir gerne im Kino angucken. Ich so, gern.
So auch Alex, ja.
So auch Alex. Dann, ja, wir hatten ja mal überlegt, ne, ob wir uns irgendwie zusammentun. Ja, klappt vielleicht nicht ganz, aber lass uns spätestens in 2 Wochen nochmal kommunizieren, ob wir das geschafft haben.
Mhm.
Dann, was kommt noch? Ein Film namens Didi, Film von John Wang, da hatten wir über den Trailer gesprochen, oder? Didi?
Ich glaube, ja.
Genau. Also geht da um asiatische Einwanderungsfamilie in den USA und ein bisschen so ist ein Coming-of-Age-Film. Schon 1000-mal gesehen, jetzt nochmal mit so einem anderen Komponenten, wo Kulturen quasi in dieses Kulturcrash, in dieses Coming-of-Age mit reinzieht, sehr, sehr, sehr gut aus. sehr, sehr, sehr gute Rotten Tomatoes Scores. Aber das wird sich noch irgendwo einpendeln. 16.8. Netflix wieder. The Union. Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons, Action Buddy, Duo, Feuerwerk, bla, Standardkost laut Trailer.
Netflix, ja.
Was sagt Alex?
Netflix.
Netflix. Okay, gut. 22.8. Horizon von Kevin Costner, Teil 1, American Saga, Teil 1. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Borderlands, die Verfilmung von Eli Roth mit Kate Blanchett. Alex ist auch nicht so begeistert. Hier kannst du aber nicht Netflix rufen.
Nee.
Und Blink Twice.
Ja. Da fand ich den Trailer eigentlich ganz interessant. So. Hab nicht, also sah auch strange aus. So ein bisschen Mindfuck.
Ja.
Vielleicht.
Also, genau. Wer interessiert ist, das war jetzt quasi mal so die größten Klopse, die wir aus den Release-Sachen rausgezogen haben. Gibt's da ganz, ganz, ganz viel mehr irgendwo links und rechts.
Menge Holz.
Das ist eine Menge Holz. Das ist das, was wir für heute schaffen konnten. Vergibt uns. Und damit würde ich jetzt hier ganz den Sack zumachen, Alex.
Ja, mach doch mal. Und dann kommen wir tatsächlich auch schon zu den News. Und ich würde versuchen, hier das Tempo, das Momentum aufrechtzuerhalten. Ja, du hattest für den 22.8. gesagt, Horizon.
Gerade eben, ja.
Genau, Kevin Costner. Und du hast auch gesagt, Teil 1 der großen Saga.
Mhm. Von das geplanten, gibt's noch, muss man sagen, 4. Ja. Der zweite ist abgedreht und insgesamt sollen 4 kommen.
Genau. Der erste, sagen wir mal so, geht jetzt nicht so richtig gut, glaube ich, an den Kinokassen.
Mhm.
Aber damit davon unabhängig wurde der Termin vom zweiten Teil ein bisschen geschoben. Und zwar nach hinten.
Beziehungsweise nicht definiert.
Oder hat man sogar gemunkelt. Runtergenommen. Also er war terminiert quasi.
Ja.
Und ist es jetzt nicht mehr. Angeblich hat das nichts mit dem Einspielergebnis zu tun.
Nein.
Aber es hat sicherlich mit dem Einspielergebnis zu tun.
Wahrscheinlich.
Genau. Und das da muss man natürlich hinterfragen, was passiert dann mit Teil 3 und Teil 4.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob Mr. Costner schon das Geld ausgegangen ist. Er hat das jetzt zum Teil selbst finanziert. Ich werde den ersten Teil schon irgendwie versuchen zu gucken, sobald ich kann noch.
Ja.
Einfach um diese ganze Kontroverse. Aber ja, weiß ich nicht.
Es ist
also kein gutes Zeichen, ne?
Wir hatten ja drüber geredet, ne, dass er irgendwie so ein halbes Weinrebenfeld verkaufen musste oder irgendwie sein Haus doppelt belasten musste.
Ja, sein Haus doppelt belastet, das mit dem Weinreben, was war...
Ach, das war Scorsese, ne?
Francis Ford
Coppola.
Von
Francis Ford Coppola. Ach, alle haben geldliche Probleme. Naja, auf jeden Fall hat, wer war es denn? Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Das Filmstudio hat gesagt, wir heben den Kinorelease auf, damit das Publikum eine längere und größere Chance hat, den ersten Teil nochmal im VOD zu entdecken. Wirklich wahre Potenzial vielleicht zu entdecken. I don't know.
Okay.
Aber ja.
Die hoffen, ja, das ist ja die Krux von so einer Fortsetzung, ne? Du brauchst halt ein starkes Fundament. Also viele, die den ersten Teil gesehen haben, ansonsten geht natürlich, also niemand, der den ersten nicht gesehen hat, wird in den zweiten Teil gehen.
Richtig. Und wenn du dann noch
dann
weißt,
in den dritten und in den vierten
brauche ich auch noch, James Cameron, wie macht man das eigentlich nochmal genau, die Leute so anzufixen?
Ja, ich wollte gerade sagen, du musst
mit
halt, glaube ich, dann halt schon...
Mit einem Western.
Du musst halt schon James Cameron sein, sonst zieht das nicht, glaube ich. Also sonst wird das schwierig. Und Western ist halt auch so ein Genre, das ist jetzt nicht dafür bekannt, Milliarden-Hits zu produzieren.
Hat man schon mal gesagt, deswegen würde ich auch sagen, lass uns das Pferd satteln und nochmal zur nächsten News galoppieren und lass uns das einfach auf dem Schirm behalten, wie es da weitergeht mit Kevin Costner's Horizon.
Weißt du, auf was ich tatsächlich schon lange drauf hinfiebere, auf eine, also normalerweise brauche ich Fortsetzungen nicht, aber hier geht es tatsächlich jetzt mal um eine Fortsetzung, wo ich sage, yo, endlich. Habe ich eigentlich schon emotional abgeschrieben gehabt, bis vor ein paar Jahren. Es hieß, kommt vielleicht doch wieder, nämlich...
Hat was mit Keanu Reeves zu tun?
Es hat was mit Keanu Reeves zu tun und es ist Konstantin. Eine Fortsetzung zu Konstantin fand ich damals, finde ich immer noch, richtig, richtig starker Film. Und es ist schon bekannt, es ist wieder Keanu Reeves am Start, es ist auch der Originalregisseur am Start. Es war aber alles sehr, sehr unspezifisch und jetzt da saß er neulich bei Stephen Colbert auf dem Sofa und hat halt gemeint, ja, es ist jetzt immer noch nicht so 100% in Sack und Tüten, aber
ja,
wir warten darauf, dass das Skript kommt. Und das bedeutet, irgendjemand hat Geld bekommen, um ein Skript zu schreiben. Und das sind aus meiner Sicht erstmal gute Nachrichten, weil Keanu Reeves geht gut, nach wie vor, glaube ich.
Mhm.
Und jetzt mit diesem Rise an Superheldenfilmen, da war ja Konstantin so ein bisschen so ein Vorläufer noch, bevor diese ganzen Universen geschaffen wurden.
Mhm.
Mal gucken, wo er sich dann da sortiert, ob er auch durch James Gunn koordiniert wird, weil es ja eine DC-Figur ist. Ich bin gespannt.
Aha. Ja, ich fand ihn auch total interessant. Müssten wir wieder gucken, schon ewig lange her. Und
Dito.
Also, ja, keine Ahnung. It's done when it's
Rachel
done.
Rachel Weisz im Doppelpack.
Stimmt, war ja auch noch mit dabei. Also, ich bin mal noch skeptisch. Von daher halte ich mich mehr jetzt zurück. Aber drück warum
Daumen.
Nicht?
Aber es klang konkreter als jemals zuvor in den letzten Jahren.
Okay, dann lass uns doch zur Fortsetzung kommen, wo wir noch mehr Informationen haben und noch mehr sichere Details yes. schon weitergeben können, wenn es also, an dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vorbeigegangen sein sollte in den letzten genau. Wochen.
Jo, also es gab wieder mal eine größere, coolere Präsentation von Marvel in der Hall H.
Yay.
Und da waren tatsächlich ein paar News dabei. Die waren schon relativ dick und deswegen wollte ich die ja mal mitbringen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, Gerüchte hin oder her, zumindest eine davon habe ich einfach überhaupt nicht kommen sehen. Mhm. Zum einen, Fantastic Four Film hat einen Titel bekommen, nämlich First Steps. Es wurde sogar auch ein Trailer Behind Closed Doors gezeigt. Das heißt, es wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so lange dauern, bis wir den dann auch bekommen. Vielleicht noch ein paar Wochen. Da freue ich mich ein bisschen drauf, bin sehr, sehr gespannt. Und es wurde ja lange gemunkelt, ob man die Russo Brothers doch nochmal wieder zurückholt, um jetzt hier wieder ein bisschen das Universum zu fokussieren und auf Kurs zu bringen, nachdem man sich mit diesem Multiversum vielleicht ein bisschen verhoben hat oder zumindest einen Fokus verloren hat.
Mhm.
Und ich meine, die haben aus meiner Sicht die besten Marvel-Filme gemacht. Winter Soldier und Endgame und so. Das sind schon ein paar dicke Dinger dabei. Und es wurde bestätigt. Sie sind zurück für Avengers Doomsday und danach bekannte Storyline in den Comics Avengers Secret Wars. Beide jeweils im Mai 26 und Mai 27.
Mhm.
Das heißt, wir haben nächstes Jahr Zeit für Fantastic Four, denn die brauchen wir als Grundlage. Denn Avengers Doomsday impliziert, wir bekommen als Bösewicht Dr. Doom. Und das ist ja sehr der wiederkehrende Gegenspieler von den Fantastic Four. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, dort wird er eingeführt, so ein Stück weit, um dann Kang abzulösen als den großen Oberbösewicht für die zwei Avengers-Filme.
Genau, Jonathan Mayers wegen seiner ganzen justiziaren Probleme wurde jetzt
wurde
quasi
rausgesprochen leider, ne?
Rausgeixt aus dem Marvel-Universum. Mhm. Das heißt, man hatte keinen Oberschurken mehr für den letzten Avengers-Film, der noch keinen Titel hatte. Oder doch, so the Kang Dynasty, wie hieß es?
Ja, ja. Und da hat man, da hat man ja aber so ein Stück weit den Ant-Man 3 schon ein bisschen Deckel drauf gemacht, gefühlt auf die Figur. Und deswegen bin ich gespannt, wie sie jetzt so den Schwenk hinbekommen. Und jetzt stellte sich natürlich die Frage, okay, wer spielt denn dann Dr. Doom?
Mhm.
Und ich bin bei dir, ich habe es nicht kommen sehen, es ist Robert Downey Jr.
Oh wow, ich hätte noch was trinken müssen vorher, dann hätte ich es ausspucken können. Ja, das ist weird, erklär doch mal, Alex, wie funktioniert das denn? Er war doch, ist doch Iron Man, ist
genau,
doch
nein,
doch.
Nein, ich will nichts davon diskutieren.
Okay.
Und es ist super, super interessant, das Spektrum im Internet zu sehen. Da hast du dann Leute, die sagen, what, wie? Ich bin super, super baff. Ich will sehen, ich will verstehen. Mhm. Dann hast du Leute, die sagen, das ist so ein billiger Move. Das sind hier jetzt zieht er hier so eine Figur durch den Kakao, die ich auf den Podest gestellt habe, die mein Held ist. Jetzt wollt ihr einfach nur hier an der Nostalgie zitzen euch erlaben, ne, wenn uns wieder reinziehen von früher so, ne, weil euch nichts Kreatives mehr einfällt. Und dann hast du die Leute, die sagen, oh, jetzt zerschreibt er mir hier irgendwie, Dr. Doom ist so ein toller Bösewicht in den Comics und jetzt zerschreibt er mir den mit hier euren komischen Ansätzen. Und ich kann sagen, ich finde mich ganz klar im ersten Teil des Spektrums wieder und ich sage, what the fuck, was treibt ihr da? Ich will verstehen, ich will wissen, ich will es sehen. Ist super schräg und natürlich wird es vielleicht auch ein bisschen wehtun, weil wir ihn als Iron Man kennengelernt und lieben gelernt haben, aber ich glaube, dass sie sich dessen allem bewusst sind und genau diese Kontroverse, die ich jetzt gerade versucht habe zusammenzufassen, provozieren wollten und haben wollten, wieder ins Gespräch kommen wollten und das ist ein richtig krasser Move, das jetzt so zu bringen und er wird unglaublich viel Asche dafür bekommen. Und für alle, die sagen, sie zerschreiben die Figur des Dr. Doom, niemand nimmt euch eure Comics weg, lest eure Comics, da ist immer noch der beste Bösewicht, der jemals geschrieben wurde. Und dann guckt halt die Filme im Zweifel nicht. Come on, Leute, das ist, hört auf mit diesem scheiß Kanon-Kram immer. Es geht mir so auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen fand ich es so schön, dass es beim zweiten Spider-Verse thematisiert wurde, dass nicht immer alles nach Kanon sein muss.
Okay. Ja, krasse News fand ich auch. Hab mir auch das Video angeguckt, da die Bootlegs, die es bei YouTube gab, wie er quasi eingeführt wurde. Und das Geheimnis gelüftet wurde, find ich auch sehr spannend. Wie gesagt, Marvel-Filme für mich haben in den letzten Jahren halt auch, weiß nicht, auch die Serien, das hat für mich einfach ein Stück weit die Faszination verloren.
Mhm, deswegen haben sie ja jetzt auch Content reduziert, haben sie ja auch jetzt hier mit dem Termin weiter reduziert. Und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt, wieder einen Schritt zurück zu machen. Weniger Content,
dieses fokussierter Dauerfeuer Content. Halt einfach.
Genau.
Ein bisschen herunterzufahren.
Und aber wieder einen roten Faden zu finden auch, weil aktuell ist er mir nicht mehr, ich finde ihn nicht.
Ja, genau. Ja. Ich komme nicht drüber hinweg über Nostalgie sitzen. Ich glaube, das baue ich auf jeden Fall in die Titel dieser Podcast-Episode mit ein. Und wir kommen nicht ganz von Marvel weg, denn wir rutschen jetzt mal in die Trailer und da steht an erster Stelle Captain America, Brave New World. Das heißt, auch da haben wir Altes wie auch Neues drin. Anthony Mackie jetzt als fliegender Captain America.
Ja. Mhm. Und Harrison Ford, der das Erbe weiterträgt im Prinzip und die Figur des Ross hier übernimmt. Und, Fun Fact, seichter Spoiler, vielleicht aber auch nicht, er ist der Red Hulk.
Das ist ja jetzt wirklich so ein
halber Comicleser, Spoiler. Die Comicleser wissen das, er wurde auch dazu interviewt schon. Von daher ist es jetzt so wirklich nicht wirklich ein Spoiler und spätestens im zweiten Trailer ist bestimmt dann auch die rote Katze aus dem Sack.
Kann man ja vielleicht nochmal erwähnen, dass Harrison Ford jetzt den verstorbenen William Hurt ablöst.
William Hurt.
Genau,
ja.
der die Rolle verkörpert hat, aber bis jetzt noch nicht als
Ist ja sogar ein Satz im Trailer mit, I had to lose the beard.
Ja, neuer Look und so.
Genau. Ja. Ich fand den Trailer relativ gut, muss ich sagen. Ich mag ja, die habe ich ja gerade schon gesagt, Civil War ist mein eigentlich Lieblings-Marvel-Film und der sah hier auch wieder danach aus, als könnte es so ein bisschen eher in so eine Verschwörungsrichtung gehen, wo vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Plot dabei ist, sage ich mal.
Yeah.
Und was fand ich richtig, richtig stark, der Film im Trailer schon ist der Satz drin, thematisiert, glaube ich, das größte Problem, das Anthony Mackie hat, denn er ist nicht Steve Rogers.
Musst du, glaube ich, auch irgendwie halt thematisieren.
Und ja, aber dass diese Line im Trailer ist so Marvel sagt uns, wir haben das schon verstanden. Und das ist jetzt der Film, damit ihr vielleicht auch versteht, dass es das nicht ist. Das ist was anderes. Und es ist auch okay so. Weißt du? Und das fand ich halt, ich find's gut, dass es halt einfach nicht nur, weiß ich nicht, im Social-Media-Bereich oder dann im Marketing thematisiert wird, sondern auch offensichtlich im Film, weil ich glaube, das ist richtig und wichtig.
Mhm.
Und ich habe auf jeden Fall Bock drauf mal wieder auf einen Marvel-Film, so richtig. Das ist eine Weile her gewesen.
Ah, da gab's ja genau diese Winter Soldier und bla Abenteuer, ne? Die Serie, ich habe den Namen gerade vergessen, wie hieß es denn jetzt?
Ach so, du meinst Falcon and the Winter Soldier.
Genau, ja. Da war jetzt hier gut, war okay, und ich muss aber sagen, ich bin kein richtiger großer Anthony Mackie Fan. Ich kann ihn als Schauspieler noch nicht so richtig.
Okay. Ja, hast du mir schon mal gesagt, glaube ich.
Ja, das ist für mich echt ein bisschen schwierig. Deswegen fand ich auch so krass in dem Trailer, was für eine Präsenz alleine Harrison Ford irgendwie einnimmt. Allein nur durch diese kurzen Miniszenen und seine Stimme, die so prägnant dadurch.
Aber vielleicht ist das der Film, der auch dich dann jetzt abholt so ein bisschen.
Ah, ja, nur mit Harrison Ford muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal schauen. Wir haben auf jeden Fall noch richtig lange Zeit. 12. Februar 2025. Ein bisschen gemein, weil viele Filme, die wir heute dabei haben, kommen relativ spät erst in die Kinos.
Ja. Ja, so, dann können wir jetzt aber trotzdem erstmal, würde ich sagen, hinter das Marvel-Thema, es war groß heute wieder mal, aber ich freue mich, dass es viele coole Nachrichten waren, jetzt auch einen Haken machen und kommen zu was, das mehr so Indie-Vibes hat, würde ich sagen, also das, die Antithese auf Marvel.
A24-Film auf jeden Fall, genau.
We Live in Time.
Mit Andrew Garfield. Danke. Den zweiten
kennen wir noch. Pew, pew, pew.
Ja, danke. Ja, was ist es? Ein Drama? Dramedy?
Ja, Dramedy, ne? So ein Stück weit.
Genau.
Jahrzehnte überspannende
Liebesgeschichte.
Ja,
gut. So würde ich es halt auch beschreiben. Und man
mit so ein bisschen tödliche Krankheit eingesprungen noch.
Ja, da darf man nicht drum wegkommen, wenn man die Liebe seines Lebens kennenlernt, dann ist es eigentlich festgeschriebenes Gesetz, wenn es Roman oder Film ist, dann muss jemand irgendwie noch an Krebs erkranken.
Genau, und um mich richtig abzufacken, schmeißen wir noch irgendwo dann da zwischendrin noch so ein Kind rein.
Mhm, genau, um die auch diesen Instinkte noch mit anzusprechen.
Genau, und dann sind im Prinzip schon während des Trailers eigentlich
die ersten Tränen geflossen.
Die Tränen direkt auch schon gekullert. Von daher, harter Tobak, ey, weiß ich noch nicht. Also, ich sag toll aus, muss ich sagen. Die beiden schienen auch gut zu viben. Waren super süße Szenen drin.
Ja, definitiv.
Aber alles ist quasi darauf konzipiert, dir das fucking Herz zu brechen, glaube ich.
Das glaube ich auch. Ich bin mal gespannt, wie man da durchkommt. Das ist ein Film von John Crowley, der hat mit Andrew Garfield Boy A umgesetzt. War nicht auch sehr stark. Also, der Kollege weiß auf jeden Fall, wie man so Drama und so umsetzt.
Ja.
Mal gucken, wie herzbrecherisch es wird zum Schluss. We Live in Time, Kinostart, 9. Januar 2025.
Auch noch ewig hin.
Auch noch eine gute Weile.
Kann man sich noch emotional ein bisschen drauf vorbereiten.
Das stimmt allerdings. Ist aber auch Januar, ne? Da sitzt man im Worst Case zu Hause dann im Dunkeln bei Schnee, um den Film zu verdauen.
Genau, bei einem heißen Kakao.
Ja, genau, bei einer großen, großen Tasse Kakao. Ja, gut, vielleicht ein bisschen humorvoller haben wir hier noch mitgebracht. My Old Ass, ein Film mit Aubrey Plaza, und da kommt sie jetzt ins Spiel, vorhin schon im Intro erwähnt. Film von Megan Park, die hat 2021 The Fallout uns serviert, ihr Regiedebüt, also eher schwere Kost, da ging es ja um so ein Schulattentat. Und jetzt eher eine humorvolle Komödie, so ein bisschen Coming of Age. Genau, aber auch ein bisschen Sci-Fi, weil eine junge Frau, die ein bisschen auf Pilzen beim Camping irgendwie trippt. Genau. ihr älteres Ich plötzlich am Lagerfeuer neben sich hat und damit das Leben ein bisschen durcheinander bringt, weil sie ab sofort ganz nette Freunde sind und so ein paar Lebensweisheiten mitbekommt.
Genau. Also ich habe den Trailer gesehen und das war einfach irgendwie nett anzuschauen. War gutes Cast. Ich meine, Aubrey Plaza, müssen wir drüber sprechen. Super gut gefilmt auch. Sah auch danach aus, als wären gute Performances drin.
Ja.
Und ich meine, ich jetzt irgendwie auch, es klingt klischeehaft, aber wenn man halt dann jetzt auch selber das Kind hat, das sind halt diese Grenzen, gerade ja. Um dieses Erwachsenwerden, ab wann wirst du nicht mehr in Anführungszeichen gebraucht, auch als Eltern und so, das sind ja irgendwie alles Themen, die ja verwurstet werden.
Mhm.
Ja, das sind so Themen, mit denen beschäftigt man sich durchaus auch dann, jetzt schon, also ich, und das alles so humorvoll verpackt, so emotional verpackt. Also der Trailer hat schon das gesamte Spektrum bedient und deswegen glaube ich, könnte das auch wieder so ein Ding werden, das bei uns relativ hoch punkten könnte.
Also die Filmtafeln sagen schon mal Instant Classic und sowas,
ja, ja.
Modern Masterpiece, I don't know, was alles drin stand. Aber das sind ja genau die Komponenten. Irgendwie Zeitreise, Shubidu, Indie Dramedy, Coming of Age. Also da klingeln schon wieder allerlei Glocken
schon,
auch
ne?
Wahrscheinlich, die einen da, dann auch wegfliegen, die Locken, wenn man sich drüber freut. Release-Datum ist noch ein bisschen schwierig, ist eine MGM-Prime-Produktion, läuft ab dem 27.09. in den USA in einem White-Release.
Ja, Hauptsache, sie machen nicht ja wieder so ein Shadow-Release.
Ja, so ein Shadow-Release, so einen Tag später so durch die Hintertür wieder auf der Amazon Prime-Plattform zum Abrufen, keiner kriegt's mit, wäre natürlich wieder schade. Aber wir bleiben dran. Wir haben ihn hier genannt, wir beobachten ihn ab sofort und sagen gerne hier nochmal bei den Releases Bescheid, wenn er sich irgendwo reingesneakt hat. My yep. Old Ass.
Genau.
Und damit übergebe ich für den nächsten Filmtitel an Alex.
Yes. Der Titel ist relativ unspektakulär. Der heißt einfach nur F1, so wie in Formel 1.
Mhm, okay.
So wie in ein Rennsportfilm.
Ah, okay. Nee, verstehe ich nicht.
Aber wichtig an der Stelle, okay, Nummer 1. Das ist der neue von Joseph Kosinski. Warum solltet ihr das was sagen? Der hat Tron 2 gemacht. Okay, ja, der war audiovisuell irgendwie ganz interessant, aber war es ein guter Film. Kann man sich drüber streiten. Der letzte, den er gemacht hat, war aber Top Gun.
Zwei.
Und ich sag mal so, der war, glaube ich, auf meinem Platz 1. Dummerweise.
Der hat schon Eindruck geschindet.
Auch bei dir, ne? Durchaus schon auch.
Ja,
ne?
Muss man einfach so sagen.
Genau. Und von daher, sich jetzt hier wieder an so ein, naja, ich meine, es ist irgendwie auch so ein Stück weit so ein Klischee, ne? Also ich meine, Top Gun war so ein Stück weit ein Klischee.
Ja.
Irgendwie, also Düsenjäger.
Ja.
Und jetzt ist es
Rennsport.
Schnelle Rennautos.
Ja gut, das ist schon ein Klassiker, ne? Irgendwie Benzin im Blut greifen, irgendwie Stress, Hitze, irgendwie.
Es ist eine Weile her halt, dass es den letzten Formel-1-Film wirklich gab.
From Zero to Hero.
Ich habe ja jetzt zuletzt Gran Turismo noch gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, die kurzen Sequenzen, die sie hier drin hatten, weil es ist mehr so ein Teaser, hast keinen wirklichen Plot, aber das sah mehr nach Gran Turismo aus, um ehrlich zu sein, was dafür da abfackelt schon als Gran Turismo, nach Gran Turismo aus, ja?
Gran Turismo komplett vergessen und war ja wirklich überhaupt gar nicht so gehypt von Gran Turismo.
Ja.
Aber hier F1, der Trailer, nett gemacht, weil wir fangen mit einem ganz kurzen Dialog an und der Rest ist nur noch Musik, Sounddesign, Montage.
Ja. Wir haben sie noch nicht in den Post
durchgemischt. Ist mal ein netter Ansatz, aber sieht schon unglaublich gut aus, sieht unglaublich schnell aus, ist einfach on point, wie es audiovisuell da einfach zusammengebastelt
haben. Und wie gesagt, ganz nebenher noch, kriegst du halt so Bilder eingeblendet, so von, ja, spielt übrigens Brad Pitt mit, ist kein Big Deal, ne? Und hier ist Javier Bardem. Okay, ja, okay. So, also da sind schon so auch Heavy Hitter dabei und das halt gepaart mit Kosinski, der einfach gerade hot ist.
Hot!
Ist das, glaube ich, schon ein Brett, aber.
Er braucht, glaube ich, Actionfilme. Audiovisuell starke Actionfilme braucht er. Wer hat die hier Spiderhead oder wie es hieß, die Netflix-Produktion, die war ja nicht so.
Ja, aber er hatte ja vorher auch noch Oblivion,
gemacht, genau.
Tom Cruise, ne? Auch Tom Cruise-Film. War
zweiter
auch audiovisuell
Film.
Dick.
Yes.
Und du hast schon gesagt, der Teaser, also, es fühlt sich alles noch ein bisschen konzeptionell an, will ich fast sagen. Der Trailer zumindest für mich.
Ein Stück weit schon, ja.
Liegt wahrscheinlich daran, dass der deutsche Kinostart am 25. Juni 25 ist.
Das ist schon ganz schön weit weg. Das ist ein knappes Jährchen, Alex.
Manche würden sagen, fast ein Jahr.
Fast ein Jahr, das ist schon. Also abgedreht scheint das Ding zu sein, aber was sie da noch an Effekten draufzaubern wollen, da bin ich mal gespannt.
Ich bin aber tatsächlich wirklich sehr gespannt hier an der Stelle.
Oder man hat ihn vielleicht auch ein Stück weit mit Absicht irgendwie aus dem Winterslot ein bisschen weiter nach hinten noch geschoben.
Ja, möglich. Mal gucken. Mal gucken. So, und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch was mitgebracht, wo ich tatsächlich auch sehr gespannt bin.
Wolltest du gerade sagen, hast du?
Kindheitstraum. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich sehr an deiner Meinung interessiert bin, wie du hier dazu stehst. Denn wir haben jetzt endlich, weil ja der Kinotermin am 14. November jetzt wiederum im Vergleich gar nicht mehr so lange hin ist, den ersten Trailer bekommen für Gladiator 2.
Mhm.
Eine Fortsetzung, wo, wie ich immer gedacht habe, wir nicht darauf gewartet haben und niemand braucht. Und dann habe ich jetzt hier den Trailer gesehen und muss ganz ehrlich sagen, holla die Waldfee,
das
sah schon relativ brachial aus, was Ridley, der Scott, da jetzt 24 Jahre später nochmal hinwirft, denn 2000 ist tatsächlich Gladiator erschienen.
Mhm.
Und das liegt zu, bei mir persönlich, ich sag mal 95% an Denzel Washington.
Weil,
goddammit, die Rolle, die er da hat, das sieht so cool aus, so badass. Ich habe da mega Bock drauf, ihn zu sehen. Und was ich noch hervorheben möchte, ja, Pedro Pascal ist nach wie vor Hans Dampf und man sieht ihn vielleicht auch zu oft.
Mhm.
Aber der sieht in diesem Film on point aus.
Ja.
Es tut mir wirklich leid. Und er spielt einen Bösen.
Mhm. Nee, trifft's ganz gut, muss ich sagen. Witzige Rollen sind irgendwie noch Fred Teschinger und Joseph Quinn.
Ja.
Die da so ein bisschen rumhüpfen und natürlich Paul Mescal in der Hauptrolle, quasi löst jetzt so ein bisschen Maximus ab und kämpft quasi in seinen, tritt in seine Fußstapfen, möchte ich fast meinen.
Die thematisieren ja sogar Maximus ganz kurz noch, und ich, es ust die ganze Zeit, ein, ist er jetzt Spartacus oder Spartacus-eske Figur?
Mhm.
Schon so, ne? Also er wird zumindest instrumentalisiert oder hochidealisiert, sowas zu sein.
Mhm.
Von so einem, von diesem scheming Denzel-Figur, die der die ganze Zeit so irgendwie hinter den Kulissen die Fäden versucht zu ziehen und zu manipulieren. Und wie gesagt, sie machen es echt richtig groß, ne? Also da sind schon krasse Sequenzen dabei gewesen, schon im Trailer.
Ja, da muss ich mal gucken. Also vieles sieht sehr, sehr, sehr episch einfach aus, sage ich mal. Manches aber so, wo ich dachte, oh, das sieht aber auch wieder nach großem
CGI-Gewitter, ne?
Ja, CGI-Gewitter aus und dann ist da irgendwie wird
ich
das Kolosseum mit Wasser
mit Wasserfüllen,
und,
ja.
Und
ich hoffe auch, dass
das Laserheim und sowas. Huch, da war schon, da passiert einiges, wie gesagt.
Ja.
Bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt im Kino schauen müsste.
Ich weiß auch nicht. Ich habe tatsächlich Gladiator 1 nicht im Kino schauen dürfen, weil 2000 und ich weiß gar nicht, ob ich den hätte gucken dürfen.
Ja, da wäre knapp dann vorbei wahrscheinlich. Ja.
War superst geflasht, als ich ihn dann endlich daheim gucken konnte. Also der hat mich damals richtig gewowt.
Okay, ja gut. Ich bin ja.
Ich fand den wirklich gut.
Ich bin ja kein so riesiger Gladiator-Fan. Deswegen, also ich, also wie gesagt, ich möchte den nicht schlecht reden, den Film. Aber
ja,
für
alles
mich
gut,
ist das
aber
jetzt kein
also,
Ding, wo ich sage so, hoch ja.
Krass, nee, aber für mich war es alles das komplette Paket. Die Story, super emotional, mit einem krassen Ende.
Ja.
Wo ich selten gesagt habe, das ist, wenn der Tod, Spoiler, aber 24 Jahre alter Film, wenn der Tod Protagonisten der Hauptfigur sich anfühlt wie ein Happy End.
Mhm.
Gibt es nicht so viele Filme, die das geschafft haben. Und das gepaart mit diesem unfassbar guten Soundtrack. Der hat doch auch einen ganzen, ich google es mal nebenher, aber Gladiator hat doch auch einen ganzen Sack voll Oscars bekommen, oder?
Das ist gut möglich. Ich habe es jetzt nicht an der Hand und habe auch die Zahlen nicht im Kopf, aber du kannst es ja mal eben rausfinden. Du bist ja ein ganz flinker.
Nicht so flink, wie du dachtest, ne?
Ja, okay, dann kann ich noch ein bisschen, soll ich schon mal unsere Social-Media-Kanäle anpreisen oder in die Abmoderation führen?
Fünf.
Wollte ich gerade sagen, schmeiß es noch in die letzten Sekunden rein. 5 Oscars.
Hm? Schon eine Menge, oder? Durchaus,
ist
ne?
Es kann nicht man sehen, wenig. Kann man sind jetzt nicht 47 wie die Herr-der-Ringe-Trilogie, aber ist okay. Schön.
Ist nur ein Film, sei nicht so gemein.
Gladiator, 14. November.
Socials.
Mhm. Socials, genau. So sollen wir sonst den Sack zumachen. Das ist jetzt aber ein bisschen ne mit dem Holzbrett, mit dem Holzhammer hier so. So, fertig, aus, 5 Oscars, jetzt geht
so,
bitte
genau,
schlafen.
Und das nächste Mal ist Episode 200, da ist eh alles nochmal auf links gedreht, verstehst du?
Uff, und da haben wir es wieder. Ne? Wir haben am Anfang sehr lange gesprochen, deswegen überziehen wir, glaube ich, gerade unsere standardmäßigen 60 Minuten. Aber das ist okay, Alex. Wir bereiten hier Großes vor, werden Großes vorbereiten.
Kann mich danach als okay.
Ja, und für alle, die mit uns vielleicht in die Vorfreude hier schon mit einsteigen wollen, ihr findet uns auf den sozialen Medien und könnt da gerne in Kontakt treten. Und zum Beispiel, ich würde sagen, Instagram nach wie vor ist eine gute Anlaufstelle.
Das ist es.
Genau. Und dann gibt's noch diverse andere. Guckt einfach mal rein. Ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Und der Hashtag ist ähnlich.
Der ist genauso sogar, würde man sagen. Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken.
Das
und
denke ich
damit
auch.
Würde ich sagen, ich freue mich schon, Alex, auf die nächste Episode, weil es wird dann schon wieder ein Stück was Besonderes und das geht dann wirklich, ist es nicht nur der runde Geburtstag mit der 200. Folge, sondern ist es auch mal wieder nah dran am Jubiläum, nämlich August, September, da sind wir vor, ich sag einfach mal, 6 Jahren fast,
6?
Also 2018 gestartet,
ja,
das
6,
ist
ne?
schon, wo ist die Zeit hin, Alex, ne?
Ich würde sagen, also mal davon abgesehen, dass jede Episode mit dir was Besonderes ist, natürlich ist das natürlich was ganz, ganz Besonderes. Da gebe ich dir recht.
Kannst du von deiner Liste streichen, aber
und,
ja, das ist einfach so, Alex.
Das ist so. Von daher sage ich, wann auch immer es soweit sein wird. Soziale Medien, auf jeden Fall großartig. Und von daher sage ich vielen Dank an dich, Ronny, dass du Zeit gefunden hast. Und vielen Dank an alle, falls ihr doch mal wieder eingeschaltet habt. Insert Podcast 100 Years.
Das kommt.
Alles klar. Ciao, ciao. Gut.
Macht's gut. Ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore.